Ende des letzten Jahres haben wir hier bei Radio Korax immer wieder einen Blick auf die sogenannte Gelbwestenbewegung in Frankreich geworfen. Im November hatte sich diese Bewegung etabliert und hat dann bald hunderttausende Menschen auf die Beine gebracht. Protestiert wurde zunächst gegen die Erhöhung der Benzinsteuer. Bald wurde aber klar, die Proteste der Gelbwesten richten sich auch gegen eine ganze Reihe von sozialen Missständen. Und diesem Anliegen verleihte die Gelbwestenbewegung durchaus einen militanten Ausdruck. Mitte, Ende Dezember war ein leichtes Abflauen der Bewegung zu verzeichnen, auch wenn immer noch jeden Samstag tausende Menschen gegen die Sozialpolitik der französischen Regierung auf die Straße gegangen sind. Dann stellte sich die Frage, wird es der Bewegung gelingen, sich über die Feiertage hinweg am Leben zu erhalten? Dieser Frage werden wir im tagesaktuellen Programm von Radio Korax in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder nachgehen. Wir wollen hier im neuen Jahr aber auch noch einmal einen grundlegenden Rückblick auf die Bewegung der Gelbwesten werfen. Ich habe darüber mit Max gesprochen, der immer wieder mit französischen Aktivistinnen und Aktivisten Kontakt sucht. Er bettet hier die Gelbwestenbewegung noch einmal ein in das französische Protestgeschehen der letzten Jahre.
Na, ich glaube, die letzten sozialen Bewegungen in Frankreich, vor allen Dingen Nuit Debout, ist ja dann doch auch in Deutschland bekannt geworden und in den Medien rezipiert worden, waren meistens so doch eher Abwehrbewegungen. Also Nuit Debout fing an, oder überhaupt diese soziale Bewegung dort, als eine Reaktion auf ein Arbeitsgesetz, was Hollande, damals noch der Präsident, durchbringen wollte. Und was so ein bisschen schon in die Richtung ging der Agenda 2010, also Frankreich hinkt quasi neoliberal hinter Deutschland, die mit der Agenda 2010 hat die neoliberale Arbeitsmarktpolitik durchgesetzt haben und den größten Niedriglohnsektor in Europa damit geschaffen haben. Und da hat Frankreich einfach noch zu viele, sage ich mal, Errungenschaften der Arbeiterbewegung noch aus den 60er, 70er Jahren, soziale Absicherung, 35-Stunden-Woche, Kündigungsschutz und so weiter. Und diese ganzen, Schutzrechte irgendwie sollten jetzt nach und nach abgebaut werden, um den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren, wie das heißt. Und dagegen hat sich halt viel vehementer als in Deutschland eine Bewegung, ist dagegen entstanden. Und das hat sich dann ausgeweitet, weil nach Hollande kam Macron an die Regierung und dessen Programm war viel weitreichender. Also der wollte nicht nur den Arbeitsmarkt reformieren, sondern das gesamte Bildungssystem, das Rentensystem, das Steuersystem, um Frankreich für den Weltmarkt fit zu machen sozusagen. Und dagegen hat sich dann tatsächlich eine enorme Widerstandsbewegung gebildet, die von den Schülerinnen und Schülern getragen wurde, viel auch von Studentinnen und Studenten und eben den Gewerkschaften. Und die hat sich, vor allen Dingen 2016, hat sich das verbunden zu landesweiten sozialen Protesten. Und das ging jetzt weiter, 2017 und 2018 auch noch, meistens so tröpfchenweise. Und jetzt eben haben wir in diesem Jahr diese Gelbwesten-Proteste erlebt, die aber relativ unvorhergesehen kamen. Unvorhersehbar vor allen Dingen auch für Linke, auch in Frankreich, würde ich sagen. Also das trifft jetzt nicht nur die deutsche Linke, dass die sich irgendwie schwer tat mit der Einschätzung, was das ist, sondern auch in Frankreich konnte man auf so Blogs lesen, die jetzt irgendwie beispielsweise im unsichtbaren Komitee nahestehen, war auch so, was ist das? Sind die revolutionär? Sind die kleinbürgerlich? Was fangen wir damit an? Also das gab es auch auf französischer Seite, diese anfängliche Skepsis und Unfähigkeit, das einzuordnen, was aber auch am Charakter dieser Proteste liegt, glaube ich.
Genau, was so die linke Reaktion und die Zusammensetzung des Protestes betrifft, da wollen wir dann noch zu sprechen drauf kommen. Ich würde aber das trotzdem vielleicht auch nochmal versuchen, ganz grundlegend einzuholen, was das für eine Bewegung ist. Der Anlass ist ja hier eine Erhöhung der Benzinsteuer gewesen, aber es ist ja natürlich, da braucht man ja gar nicht tiefgründig drauf blicken, es ist klar, dass es ja eine Gemengelage ist, auf die eine spontane Bewegung da irgendwie reagiert. Du hattest jetzt schon angesprochen, Frankreich versucht nachzuziehen, was Agenda 2010 betrifft. Was sind denn da im Moment sozusagen Verschärfungen oder wie stellt sich die soziale Lage einer Mehrheit da vielleicht dar in Frankreich, sodass eine Bewegung dann darauf reagiert?
Also was man immer wieder gehört hat aus diesen Gelbwesten-Protesten, die aus so einem, würde ich sagen, also einerseits schon auch einer Arbeiterklasse, aber auch so einer mittelständischen Klasse zusammengesetzt sind, also so kleine Geschäfte, aber Leute, die halt irgendwie 40 Stunden die Woche arbeiten und was man immer wieder auf so Selfie-Videos gesehen hat, was sie anprangern, ist, dass sie am am Ende des Monats nicht wissen, wie sie mit dem Geld zurande kommen sollen. Also irgendwie Miete bezahlen oder Kredite bedienen und ja, also die Reproduktionskosten nicht tragen können. Und das war eben dieser Auslöser, dieser Benzinsteuer ist wirklich wie so eine Art Tropfen aufs überquillende Fass gewesen, also von Einschränkungen im Lebensstandard und war deswegen irgendwie auch nur ein Auslöser. Also die Proteste selber haben sich inhaltlich jetzt nicht darin erschöpft, diese Steuer irgendwie zurückdrängen zu wollen, diese Benzinsteuer. Und es ging eigentlich auch weniger darum, dass die jetzt, das wurde ihnen ja dann immer nahegelegt, irgendwie auf die Umwelt scheißen und so und denen das irgendwie egal ist und sie halt unbedingt Auto fahren wollen, sondern es war so eine Gerechtigkeitsfrage, weil diese Benzinsteuer trifft nicht alle gleich, sondern sie trifft insbesondere diejenigen Leute, die das Auto benutzen müssen, um zur Arbeit zu fahren und so weiter, die tendenziell auch eher so ein bisschen in den Vororten leben. Deswegen hatte das am Anfang auch so einen ruralen Charakter, dieser Protest. Und es trifft zum Beispiel nicht eine Schicht irgendwie, sagen wir mal, die viel eher mit Flugzeug reist, mit diesen Billigflugzeugen und so, weil das Kerosin nicht genauso besteuert wird wie das Benzin. Das heißt, die Steuerlast ist auch wieder, trifft die Leute ungleich und trifft halt vor allen Dingen genau dieses Milieu, was dann da auch, oder diese Klasse, die dann da auch dagegen aufgestanden ist. Und was man jetzt aber sehen konnte an diesen Forderungen, die formuliert wurden, ist, dass es, ja, wie würde man sagen, ja, also schon radikale Sozialreform, würde ich mal sagen. Also es zielt auf so eine Wiederherstellung eines ausgebauten, gerechten Sozialstaates, würde man sagen. Also die Bewegung selber, habe ich jetzt den Eindruck, ist nicht radikal antikapitalistisch und auch nicht radikal antistaatlich, aber sowas wie so eine radikale Sozialdemokratie eben von unten und ohne parlamentarische Partei. Das wäre so mein Eindruck. Also hier, die Forderungen sind mittlerweile auch ins Deutsch übersetzt und es geht los irgendwie mit sehr schön eigentlich der Abschaffung der Obdachlosigkeit. Walter Benjamin meinte ja mal, dass solange es noch einen Obdachlosen gibt, leben wir noch im Mythos und sie fangen damit an, null Obdachlosigkeit dringend ist quasi die Forderung und ansonsten läuft es auf einen Mindestlohn bei 1300 Euro, solidarisches Rentensystem, keine Rente unter 1200 Euro, gleichmäßige Besteuerung von irgendwie Kerosin und Benzin, also es geht irgendwie nicht darum, dass da keine Steuern drauf gezahlt werden, sondern eben, dass das gleichmäßig, genau, so würde ich das momentan einschätzen.
Genau, es gibt ja genau so einen Forderungskatalog, wo ungefähr 40 Forderungen zu lesen sind. Vielleicht lässt sich ja davon auch ableiten, was für einen sozialen Charakter diese Bewegung hat. Also von der Zusammensetzung oder von der Herkunft, von der soziologischen Verortung quasi dieser Bewegung. Du hattest schon angesprochen, dass es auch bei den Linken in Frankreich anfänglich so eine Skepsis gab und irgendwie gesagt wurde, das ist kleinbürgerlich. Ja, ist es denn so kleinbürgerlich oder lässt sich da aus diesen Forderungen was draus ableiten?
Na, aus den Forderungen lässt sich, glaube ich, schwer jetzt irgendwie der soziale Charakter eindeutig ableiten. Also was sich eindeutig ableiten lässt, ist irgendwie, dass es ja auf jeden Fall die untere, aber nicht die allerunterste Schicht irgendwie der Franzosen und Französinnen betrifft. Mit diesen Forderungen, finde ich, mit diesem Forderungskatalog muss man noch ein bisschen vorsichtig sein, weil die Bewegung hat sich ja als auch wieder ähnlich wie Nuit Debout quasi im Netz gegründet, also mit so über Facebook-Websites und dann Aufrufe, so diese Kreisverkehre zu blockieren, Zufahrten zu Tankstellen zu blockieren. Und so ähnlich sind diese Forderungen auch aufgestellt worden. Die sind im Netz aufgestellt worden und sind von so Netzadministratoren aber auch in gewisser Weise vorgegeben worden und dann abgestimmt worden. Das heißt, über deren repräsentativen Charakter kann man nur schwer eine Aussage machen, weil das Verfahren ist nicht absolut transparent und irgendwie nicht genau durchsichtig, wie die jetzt aufgestellt wurden. Und da ist, glaube ich, auch, das muss man einfach anerkennen, diese Bewegung in sich relativ heterogen. Also es gibt da Leute, die jedwede Form politischer Repräsentanz ablehnen und für radikale Basisdemokratie sind, also jede Form von Gewerkschaft, Partei, klassischen Stils ablehnen oder also der traditionellen Art. Und andere hatten sich ja dann so ein bisschen bereit erklärt, so die Fürsprecher dieser Bewegung zu sein. Und da gab es ja dann auch Streit innerhalb der Bewegung, ob es sowas geben darf, dass Leute für die Bewegung sprechen. Und bisher, genau, hat sich das noch nicht so verfestigt. Und diese Forderungen sind, genau, es sind 40. Wie gesagt, sie zielen auf so soziale Reformation, soziale Reform und das Ende der Austeritätspolitik, könnte man sagen. Also so eine Art gerechten Sozialstaat, Besteuerung der Reichen, also ja, soziale und finanzielle Umverteilung, würde man sagen. Und was man jetzt eher aus so, jetzt soziologisch vielleicht könnte man sagen, ist es, glaube ich, ja, es sind Angestellte, es sind zum Teil aber auch wirklich Arbeiterinnen und Arbeiter. Also es gab beispielsweise, haben sich die Gelbwesten in Südfrankreich mit Amazon-Arbeitern verbündet, die auch eher so migrantischer Herkunft sind. Und die haben bei Amazon gestreikt und die Gelbwesten haben das von außen mit blockiert. Also da gibt es so mittlerweile auch Verbindungen, eher so von so, na, man würde ja sagen wilder Streik, also weil das nicht von Gewerkschaften geführt wird, und die zum Teil, also so auf lokaler Ebene, verbinden sich dann eben die Gelbwesten mit solchen sozialen Streiks. Genau, dann so ein, ich meine, das Problem an diesem kleinbürgerlichen, an dieser Klasse ist, dass die relativ schwer zu definieren ist. Also sie hat auch kein Eigentum an Produktionsmitteln, ist aber meistens eher irgendwie vielleicht so angestellt oder hat einen kleinen Laden oder so, arbeitet meistens aber auch die ganze Woche. Also, und ich glaube, was wir gerade in Europa sehen, ist, dass diese Klasse, diese kleinbürgerliche Mittelschicht, abrutscht. Und zwar abrutscht finanziell in das sogenannte Prekariat und eben deswegen auch nicht weiß, wie sie am Ende des Monats mit dem Geld hinkommt. Genau, und dass die proletarisiert wird, quasi durch die neoliberale Austeritätspolitik. Und dagegen, glaube ich, wehrt sie sich gerade.
Hier ein Blick auf den sozialen Charakter der aktuellen Bewegung in Frankreich. Das sagt Max, mit dem ich zum Jahreswechsel über die Bewegung der Gelbwesten in Frankreich gesprochen habe. Wir wollen hier gleich auch noch genauer auf den politischen Charakter der Gelbwestenbewegung zu sprechen kommen. Das Ganze soll aber auch musikalisch untermalt werden. Tolar ist eine französische Elektropunk-Band, durchaus mit einer radikalen Note. Je le suis. Je le suis von der französischen Band Tolar hier als Teil eines Gesprächs über den Charakter der Gelbwestenbewegung in Frankreich. Wenn man diese Bewegung in Frankreich analysiert, dann stößt man auf Unterschiede zum Geschehen in Deutschland. Es gibt in Frankreich im Gegensatz zu Deutschland eine Bereitschaft, sich durchaus auch militant gegen Einschnitte in der Sozialpolitik zur Wehr zu setzen. Militanz und Gewalt gegen Sachen ist dort selbstverständlicher Teil des sozialen Protests und das durchaus wirksam, zumindest reagiert die Politik auf diese Bewegung, weil es durchaus um einen wirtschaftlichen Schaden geht, den diese Bewegung verursachen kann. Dieser wirtschaftliche Schaden wird aber nicht allein von den Riots verursacht, sondern im Zuge der Gelbwestenbewegung gab es immer wieder Blockaden. Blockaden von Tankstellen, Blockaden von Ölraffinerien, Blockaden von Verkehrsknotenpunkten. Man könnte sagen, der soziale Protest in Frankreich zielt auf die Logistik. Das ist allerdings auch ein Unterschied zur klassischen Arbeiterbewegung, in der der Streik das bevorzugte Mittel gewesen ist. Zur Einordnung hier noch einmal Max.
Das wird, glaube ich, in der Bewegung gerade selber auch diskutiert, weil sie jetzt einfach an ein praktisches Problem gekommen sind in ihren Protesten. Dadurch, dass es keine Streiks sind, müssen sich die Leute, wenn sie protestieren gehen, immer frei nehmen. Oder also sie haben sich bisher irgendwie dann krank schreiben lassen oder Urlaub genommen, um diese Sachen, diese Verkehrswege und so tagsüber auch blockieren zu können. Und diese politischen Proteste, die jetzt vor allen Dingen in Paris stattgefunden haben, aber auch in anderen Städten, waren immer samstags. Also da hatten die Leute quasi frei und da wurde repräsentativ Riot gemacht. Das war auch eine relative Neuerung, weil Nuit Debout war an einem ganz anderen Ort in der Stadt in Paris und war eine Platzbesetzung. Und das war jetzt relativ neu, dass man so einen militanten Protest auf den Champs-Élysées getragen hat, weil das von den Gewerkschaften und auch der radikalen Linken, also dem Postautonomen, eigentlich immer eher als hoffnungslos angesehen wurde, dort eine Demo hinzuleiten, weil die Straße viel zu groß ist und man sehr gut von der Polizei irgendwie eingekesselt und angegriffen werden kann. Und das war jetzt tatsächlich eine Neuerung, also dass der Champs-Élysées irgendwie in Flammen steht, ist vorher noch nicht passiert, obwohl es vorher auch militante Demonstrationen mit Ausschreitungen gab. Und zu der Frage der Logistik, also ich glaube, einerseits kann man sagen, dass diese Klasse oder Milieu, was da jetzt protestiert, zu uneinheitlich ist in seiner, also in seinen Arbeitsstätten, als dass es an diesen Arbeitsstätten gemeinsam streiken oder protestieren könnte. Also für diese Amazon-Arbeiterinnen und Arbeiter mag das irgendwie noch gehen, aber das Gros oder die Masse der Gelbwesten hat, glaube ich, zu heterogene Anstellungsverhältnisse, als dass man da jetzt klassisch konzentriert in der Fabrik irgendwie streiken könnte. Dann ging es ja anfänglich um diese Benzinsteuer doch und da hat es sich natürlich angeboten, einerseits die Tankstellen zu blockieren und andererseits, das hat dann auch stattgefunden, tatsächlich Raffinerien zu blockieren von außen. Und in der Vergangenheit hat es aber tatsächlich auch Raffineriestreiks gegeben, die tatsächlich zu Engpässen geführt haben in der Versorgung mit, dass da die großen Raffinerien in Le Havre über 2 Wochen gestreikt haben. Und allgemein zur Logistik könnte man, glaube ich, noch sagen, also die Gruppe, diese postautonome Gruppe Top Berlin hat sich damit viel beschäftigt und eine These vertreten, dass ab dem Zeitpunkt, wo innerhalb der Produktion die Effizienz nicht mehr ausschlaggebend gesteigert werden kann, weil die Maschinisierung so weit fortgeschritten ist, an dem Punkt kann man den Profit nur noch dadurch steigern, dass man die Umschlagszeit des Kapitals erhöht, also den Warenumlauf beschleunigt. Und das heißt, dass man die Distribution, also den Warenumlauf, rationalisiert. Und das ist halt das, was man Logistik nennt. Also die Logistik ist quasi die, könnte man sagen, die Lehre davon, wie man den Warenumlauf beschleunigt. Das Symbol davon war dieser Schiffscontainer. Also dass man eine einheitliche Form geschaffen hat, dieser viereckige Container, der auf alle Schiffe draufpasst und in den man möglichst alle Waren, möglichst viel und einheitlich reinbringen kann und so über den gesamten Globus irgendwie schippern kann. Genau, und das heißt, wenn die Proteste heute sich vor allen Dingen an so logistischen Orten festmachen, unterbrechen sie in gewisser Weise die Warenströme und streiken damit an, sagen wir mal, recht verwundbaren Punkten des Kapitals. Und hinzu kommt eben, dass innerhalb von Europa, also in Frankreich vielleicht noch ein bisschen weniger, das, was man jetzt klassisch die materielle Produktion nennen würde, also die großen dreckigen Fabriken, sind halt ausgelagert. Also findet man in Südostasien und so weiter. Genau, deswegen ist der klassische Fabrikstreik, glaube ich, in Europa eher selten geworden. Was man jetzt eher wieder hat, sind Streiks in so Logistiklagern, also bei Amazon, in so Verteilerzentren. Genau, das hat man in Frankreich, in Italien waren sie sogar erfolgreich und haben einen Tarifvertrag gegen Amazon durchsetzen können. Und in Deutschland gibt es ja mittlerweile sogar auch Streiks in Leipzig und in Berlin.
Wir sind hier dabei, so ein bisschen die Gelbwestenbewegung in Frankreich einzukreisen und so einen analytischen Blick darauf zu werfen. Ich habe mit Max eben schon sehr ausführlich über Vorgeschichte der Gelbwestenproteste gesprochen und wir haben so ein bisschen versucht, den sozialen Charakter dieser Bewegung halt irgendwie einzuholen. Und Max, du hattest auch darauf hingewiesen, dass es eigentlich eine
sehr heterogene Bewegung ist und in dem Sinne auch schwer zu fassen. Jetzt gab es in der deutschen Linken eigentlich von Anfang an eine sehr große Skepsis gegenüber dieser Bewegung. Das hat, denke ich, zum einen damit zu tun, dass die ersten, die in Deutschland aufgesprungen sind auf diese Gelb-Westen-Protestbewegung, waren eben die Rechten, die halt versucht haben, das zu adaptieren, sich auch Gelbe Westen umgezogen haben und versucht haben, ja, das sozusagen so umzulenken in sozusagen Protest auch gegen Flüchtlingspolitik. Das war dann so der hauptsächliche Drive, der dann hier in Deutschland ankam. Das ist aber, glaube ich, auch nicht der einzige Grund, denn wenn man sich zum Beispiel diese 40 Forderungen anguckt, gibt es zum Beispiel eine Forderung, wo es ungefähr lautet, wir wollen von akzeptierten Flüchtlingen, wollen wir, dass die schnell integriert werden. Mhm. Illegale Flüchtlinge sollen aber schneller abgeschoben werden, wo man sich schon fragen könnte, okay, ja, was ist eigentlich mit den Illegalen? Sind ja auch Arbeitskräfte, die zum internationalen Proletariat oder Lumpenproletariat irgendwie dazugehören, die zu den Besitzlosen dazugehören, wo man eigentlich vielleicht auch gemeinsame Interessen hat. Und es ist auch nicht zu verleugnen, dass es immer wieder auch Bilder gab, wo eben ja Fahnen von rechten Parteien zu sehen waren. Ich habe das Eiserne Kreuz einmal gesehen auf so einer Fahne. Und die Frankreich-Fahne, also sozusagen Nationalflagge, die ist natürlich flächendeckend vertreten. Wie würdest du das einordnen?
Also mein erster Kontakt war mit dieser Bewegung war tatsächlich auch so, weil ein französischer Freund von mir auf Facebook einen Bericht gepostet hatte, wo Gelbwesten hatten, also sie haben ja auch diese Autobahnzufahrten blockiert. In Frankreich gibt es diese Mautstationen immer, die unterbrechen diese Autobahnen und dann muss man bezahlen. Und die kann man natürlich relativ gut blockieren, weil die Autos da abbremsen müssen. Und wenn man das dann blockiert, kann man mit relativ wenig Lebensgefahr, sage ich mal, eine Autobahn blockieren. Und da hatten scheinbar Gelbwesten mitbekommen, dass in einem der LKWs Geflüchtete waren und die Polizei informiert und das dann auch gefeiert, dass die irgendwie festgenommen wurden und abgeführt wurden. Und solche Sachen gab es definitiv in der Bewegung. Es ist auch von rechtsradikalen Gruppen probiert worden, da Zugang zu finden. Das hat aber bisher irgendwie nur marginal geklappt. Also ich würde auch sagen, dass das aufgrund der Heterogenität waren bisher diese Vorkommnisse gab es auf jeden Fall. Das braucht man, glaube ich, auch nicht leugnen. Sie haben aber abgenommen in letzter Zeit und ich habe Videos gesehen, also als sich dann die radikale Linke Frankreichs auch dazu entschieden hat, daran teilzunehmen, haben sie beispielsweise haben in Paris Antifas so einen rechtsradikalen Jugendorganisator verprügelt und von der Demo runtergeschmissen. Und was jetzt nochmal eine andere Frage ist, diese Frage genau zum Asylverfahren. Also in den Forderungen ist es so, dass sie das Asylrecht auf jeden Fall durchsetzen wollen und auch eine Zusammenarbeit mit der UNO fordern und sagen, dass sie quasi legalen Asylbewerbern Wohnraumsicherheit und Ernährung und Bildung schuldig sind. Genau, dann fordern sie eine funktionierende Integrierung, Französischkurse und so weiter und fordern aber gleichzeitig genau die Rückführung illegaler Geflüchteter, sogenannter illegaler Geflüchteter. Und ein Genosse von mir hatte das mal für sich so zusammengefasst und ich glaube, das stimmt auch, was wir vorhin sagten. Sie fordern halt einen gerechten Sozialstaat, aber der Sozialstaat ist nicht ohne Ausschluss zu haben. Und genau darin ist die Bewegung, glaube ich, in sich auch konsequent, würde ich sagen. Also genau, und wenn man da meint, dass sich, und wäre ja auch zu bevorzugen, dass man international die Grenzen abschafft und öffnet, dann muss man sich aber, glaube ich, eine Form überlegen, die über den Staat hinausgeht. Und das ist in der Bewegung bisher definitiv noch nicht passiert. Und deswegen, glaube ich, kommen sie um den Punkt der Grenzen und der Selektion, würde ich sagen, nicht umhin bisher, weil die Bewegung selber auch noch nicht antistaatlich ist.
Der Sozialstaat ist nur im nationalen Rahmen denkbar bisher.
Genau.
Darin liegt vielleicht so ein bisschen dann auch die Konsequenz und deswegen ist vielleicht dann auch die Frankreich-Fahne konsequent. Das finde ich auch interessant, das nochmal einzubetten, weil ich glaube, dass so eine Nationalfahne in Frankreich immer auch nochmal so ein bisschen was anderes bedeutet als in Deutschland, weil es in Frankreich so eine Art linken Sozialpatriotismus gibt, den es in Deutschland, glaube ich, in dieser Form also einfach nicht gibt. Und auf der anderen Seite halt eine republikanische Tradition, wo es irgendwie so gesehen wird, okay, wir einigen uns auf die Republik und jeder, der sich sozusagen hinter dieses Prinzip stellt, gehört dann auch zur Nation und das ist nicht nach Herkunft und Blut und Boden halt irgendwie definiert. Auf der anderen Seite könnte man vielleicht sagen, diese Nationalfahne ist dahingehend auch konsequent oder so ein bisschen vielleicht logisch, wenn man halt irgendwie die Heterogenität dieser Bewegung hernimmt, von der sozialen Zusammensetzung her. Und da ja dann sozusagen, wenn man feststellt, okay, es sind unterschiedliche Klassensegmente dabei, die auch unterschiedliche Interessen haben, dann ist es vielleicht folgerichtig, dass man sich auf so einen diffusen Volksbegriff vielleicht einigt und dann eben ist diese Einigung halt symbolisiert durch die Nationalfahne. Fände ich auch folgerichtig vielleicht so ein bisschen.
Genau, also das ist tatsächlich ein Phänomen, was man flächendeckend sieht, diese französische Nationalfahne, und was ja dazu kam, das Singen der Marseillaise. Es hat auch flächendeckend stattgefunden und dann gab es tatsächlich Szenen, dass sich Leute mit der französischen Nationalfahne in der Hand, Flagge, vor die Bullen gestellt haben und die ja angeschrien haben, was sie denn da machen und warum sie das Volk, Le Peuple, verprügeln. Genau, und ich glaube, das ist eine Tradition, die anders ist als in Deutschland, wo irgendwie Volk und Staat eher eine Einheit bilden oder sogar eine organische Einheit, also gedanklich von der Tradition her. In Frankreich war das eher so, dass die Nation, versinnbildlicht ja in der Marianne, tendenziell antistaatlich ist. Also das findet man sogar bei Marx irgendwie in den Schriften, beispielsweise über den Bürgerkrieg in Frankreich, also über die Pariser Kommune. Die Nation wird gegen den Staat in Stellung gebracht. Und das ist, glaube ich, auch in der französischen Tradition wirklich anders. Das hast du sehr schön beschrieben, dass beispielsweise auch der Volksbegriff ist eher ein politischer, also ein republikanischer. Jeder, der zur Republik gehört, egal welcher Herkunft er ist, ist eben citoyen. Also es gibt nicht diese Definition des Volkes über Blut, sondern es wird, also so ist es ja beispielsweise auch noch im Recht geregelt in Frankreich heute, wer auf französischem Boden geboren ist, ist Franzose. Fertig. Also es geht nicht um die Frage, welche Abstammung ist der ethnisch Franzose, sondern genau, also es ist so ein politischer Volksbegriff, würde man glaube ich sagen, auch in der Tradition von Rousseau, eben als politisches Subjekt und nicht als ethnisches Subjekt. Und in der Hinsicht ist es genau folgerichtig, sie inszenieren sich oft auch die Gelbwesten in der revolutionären Tradition der Franzosen. Also so die französische Flagge kommt ja ursprünglich aus dieser Trikolore und das war ja immerhin auch ein Zeichen der republikanischen Revolutionäre während der französischen Revolution. Genau, und die Ausrichtung würde ich auch sagen, dass diese Ausrichtung der Proteste ist, einerseits in den Forderungen klagt sie quasi den Staat an, von Korruption, Steuererleichterung für die Reichen und so weiter, bildet aber selber keine staatliche Partei aus, also will an dem sogenannten Zirkus des Parlamentarismus nicht teilnehmen, lehnt jede klassische politische Repräsentation ab und die Kampfweise, sage ich mal, der Protest ist militant. Also sie scheuen sich nicht vor der unmittelbaren Konfrontation mit der Staatsmacht. Insofern, genau, also es wird da die Nation gegen den Staat in Stellung gebracht, interessanterweise.
Konfrontation mit der Staatsmacht gab es in Paris auch zur Silvesternacht. Entsprechende Klänge habt ihr hier eben kurz gehört. Damit hat die Bewegung der Gelbwesten durchaus einen langen Atem gezeigt. Mitte Dezember war die Bewegung etwas abgeflaut. Grund dafür mögen Zugeständnisse Macrons gewesen sein. Der hat nach dem Anwachsen der Gelbwestenbewegung die Umsetzung der angekündigten Benzinsteuer ausgesetzt, die Erhöhung des Mindestlohns um 100 Euro zugestanden und die hohe Besteuerung niedriger Renten zurückgenommen. Allerdings reagierten viele Gelbwesten zynisch auf diese Zugeständnisse. Die Erhöhung des Mindestlohns soll aus Steuern erfolgen, während Macron nach wie vor von einer höheren Besteuerung der Reichen absieht. Die Zugeständnisse also nach wie vor höchstens eine Umverteilung innerhalb der Armut selbst. Für weiteren Unmut hat Macron dann auch in seiner Neujahrsansprache gesorgt. Er hat hier weitere Anschnitte in der Sozialpolitik angekündigt, die unvermeidbar wären. Der Rücktritt Macrons wurde denn auch lautstark in der Silvesternacht in Paris gefordert. In diesem Punkt scheint die Gelbwestenbewegung also über den Jahreswechsel hinweg durchgehalten zu haben. Ihr habt hier ein Gespräch mit Max gehört, der sich mit den Bewegungen in Frankreich beschäftigt und immer wieder Austausch mit französischen Aktivisten sucht. Er hatte von einer Beschränkung der Gelbwestenbewegung gesprochen, in Bezug darauf, dass sie sich nach wie vor auf den nationalen Rahmen und auf den Staat bezieht. Max, hier noch einmal abschließend zur Frage, inwiefern bereits Ansätze sichtbar sind, diese Beschränkung zu überschreiten.
Vielleicht zwei Sachen. Ich hatte, es gibt auf YouTube ein Video von einer Gelbwesten Gruppe in einer Kleinstadt irgendwo in Frankreich, die so eine Art radikal-basisdemokratisches Manifest verlesen haben, also geschrieben und dann verlesen, und das kann man sich dann auf YouTube angucken. Und die haben, wie haben sie es genannt, genau, Assemblée Populaire, also eine Art Volksversammlung für ihre kleine Stadt ausgerufen, an der alle, die eben an dem Protest teilnehmen können, so eine Art Vollversammlung, und gleichzeitig gesagt, dass sie jede Form klassischer politischer Repräsentation ablehnen, was in der letzten Konsequenz eigentlich auch bedeuten müsste, dass sie den Staat als solchen, als Institution ablehnen. Und ich glaube, an diesen Momenten kann man die avanciertesten Formen dieses Protestes irgendwie erkennen und irgendwie auch erkennen, wohin er weisen könnte. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Stadt oder was die da in dieser Stadt gemacht haben, repräsentativ war für die gesamte Bewegung, aber solche Ansätze gab es auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das in den letzten Jahrzehnten, hat man gesehen, ein allgemeines Problem sozialer Proteste ist, dass sie richtigerweise sich nicht in den alten politischen Organisationen ausdrücken, also nicht in den Gewerkschaften, nicht in den Parteien, weil sie sich von denen ja auch nicht zu Unrecht verraten fühlen, durch diese Sozialpartnerschaft, die diese Institutionen mit dem Staat betrieben haben, und gleichzeitig aber noch keine neue Organisationsform geschaffen worden ist, die über eine längere Zeit andauern kann, also die diese Proteste irgendwie aufnehmen kann, ihnen Dauer verleihen kann, aber nicht wiederum zu irgendeiner dann doch parlamentarischen Partei wie Syriza, Podemos oder so wird. Und das ist, glaube ich, das Problem unserer Zeit, dass wir diese Organisationsform finden müssen. Das ist noch nicht geschehen. Die Franzosen und Französinnen und ich glaube auch die radikale Linke in Frankreich scheint mir da ein bisschen weiter zu sein, weil sie auf jeden Fall schon mal offen ist für diese Proteste und offen ist für die Suche nach dieser neuen Organisationsform. Das, was man in Deutschland, glaube ich, viel kennengelernt hat, ist dieses Konzept des unsichtbaren Komitees, was eher auf so kommuneartige Ansätze hinausläuft, die es in Frankreich auch sehr viel gibt. Aber so wie ich es aus diesen Zirkeln kenne, beispielsweise sind die nach anfänglicher Skepsis wirklich mit Haut und Haaren mit in diese Gelbwestenbewegung mit reingegangen und genau haben probiert, die nach Möglichkeit zu radikalisieren. Inwiefern das klappt, ist sicherlich, glaube ich, lokal unterschiedlich, aber das ist das, was ich bisher sehen kann. Die klassischen linken Organisationen, vor allen Dingen die Gewerkschaften, tun sich momentan noch extrem schwer mit den Protesten. Also die CGT hat auch zu Demonstrationen aufgerufen, aber einfach getrennt von den Gelbwesten. Das hat sich dann in Paris miteinander verbunden, war aber nicht initiiert miteinander verbunden. Also soweit würde ich sagen, ist der Stand aktuell. Also es gibt genau noch keine Superlösung, noch keine Organisation, die irgendwie garantieren kann, dass dieser Protest andauert, weil es eben auch die klassischen Organisationsformen, Fabrik, also Schule und Universität funktioniert noch, der Streik und der Protest dort, weil diese Orte quasi zentralisierend wirken oder die Studenten und die Schülerinnen da zusammen sind, aber für diese neuen sozialen Bewegungen, die wirklich in sich sehr heterogen sind, gibt es noch keine Organisationsform, die irgendwie diese Heterogenität auffangen könnte. Die Richtung ist, denke ich, wie gesagt, durch diese Eingangsanekdote, radikal basisdemokratisch, also vielleicht in eine Art aktuelles Rätesystem, nur eben, dass es keine Räte in den Fabriken oder so sind, sondern Vollversammlungen lokaler Art wahrscheinlich und daraus eine Assoziation. Vielleicht wäre das so etwas wie eine Föderation aus sozialen, lokalen Versammlungen. Vielleicht wäre das in etwa die Richtung, auf die diese Proteste der Organisationsform nachweisen.